Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es gibt wenige Sachen, die Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg und FU Berlin, Pädagogikprofessor und ich gemeinsam haben. Aber immerhin eins, lieber Herr Lenzen, wir haben beide studiert. Sie haben es dann zu großen Ehren- und Professorentiteln gebracht und haben dann zu mir neulich gesagt, in den Vorgesprächen, die wir führen, wollen wir nicht mal darüber sprechen, ob man überhaupt um jeden Preis studieren sollte? Und dann haben sie gesagt, sie glauben das nämlich nicht. Also wir haben ja so eine Tendenz, Sie haben die Zahlen wahrscheinlich gleich wieder parat, dass über die vergangenen Jahrzehnte die Zahl der Menschen, die nach dem Schulabschluss studiert haben, die Zahl der Menschen, die Abitur gemacht haben, eben in der Hoffnung, dann studieren zu können, extrem gestiegen ist. Es ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Zwischenzeit. Also wir sind eine akademische Gesellschaft geworden. Und wenn man Kinder hat, denkt man immer, nein, ich muss ihnen die Möglichkeit natürlich offen halten, eines Tages zu studieren. Und Sie sagen, nee, studieren um jeden Preis, Leute, vergisst es?
Ja, würde ich tendenziell so sagen, um jeden Preis auf keinen Fall, sondern man muss sich darüber unterhalten, zu welchem Preis denn, damit ich natürlich nicht Studiengebühren. Aber ein paar Zahlen sind in der Tat am Anfang vielleicht ganz hilfreich. 1966 habe ich angefangen zu studieren. Da war der Anteil der Studierenden an einem Altersjahrgang 5%.
So. 5%? 1966, wow.
Ja, so ist es. Jetzt ist er 52%. Und der Anteil der Frauen an diesen 52% ist 60%. Mit anderen Worten, auch da hat sich etwas verschoben, was man im Auge behalten muss. Denn es gibt in der Tat eine Erscheinung beispielsweise in der Türkei, dass Studieren zu einer Frauenangelegenheit geworden ist. Und die Männer ihre Identität ein Stück weit daraus beziehen, dass sie gerade nicht studieren, sondern ernsthafte Arbeit machen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das wird man im Auge behalten müssen, ist aber jetzt nicht unser Thema, sondern in der Tat eine rapide Steigerung und übrigens auch der Abiturzahlen innerhalb von 10 Jahren, den zurückliegenden 10 Jahren, hat sich die Zahl der Abiturienten verdoppelt. Das muss man sich vor Augen führen. Und man kann ja niemandem erzählen, dass das Resultat dasselbe ist wie vor 50 Jahren. Das ist vollkommen klar. Das heißt, wir haben es mit einer anderen Form von Qualifikationen zu tun, die inzwischen natürlich dann auch passen zu dem, was mit den Hochschulen passiert ist im Rahmen der berühmten Bologna-Reform, über die wir sicher gleich auch noch reden müssen. Und wir müssen im Auge behalten, dass 10% eines Altersjahrgangs, also der jungen Leute, überhaupt nicht arbeiten und auch nicht studieren, sondern gar nichts machen. Da ist natürlich auch eine Produktivitätsreserve, wenn man das so nennen will, über die man diskutieren muss. Das handelt sich ja nicht um Menschen, die lernunfähig sind, jedenfalls in der Mehrzahl nicht, sondern wo es uns nicht gelungen ist, sie in den Lern- und damit dann auch später Arbeitsprozess einzuführen.
Das sind unglaublich viele und interessante Zahlen. Ich muss trotzdem, auch wenn das nicht unser Thema ist, einmal kurz darauf eingehen mit den Frauen. Was ist jetzt das nicht so Gute, wenn mehr Frauen als Männer studieren? Das ist doch eigentlich, muss man doch sagen, im Sinne der Gleichberechtigung und im Sinne des Nachholbedarfs, die Frauen haben doch eine tolle Entwicklung.
Absolut, das war ja auch ein Ziel. Aber das bedeutet ja, dass Männer in einer größeren Zahl den akademischen Berufen entzogen werden. Die machen dann ja was anderes. Die machen nicht nichts. So, die sind nicht identisch mit den 10%, die nicht arbeiten, sondern wir bekommen eine Verschiebung der Art, wenn das so weitergeht, eine Verschiebung der Art, dass es eine unterschiedliche Bewertung gibt und eine, wie soll man sagen, geschlechtsspezifische Annotierung. Das hat es schon mal gegeben am Ende des 19. Jahrhunderts in Bezug auf Berufe, die man so Caring-Berufe nennt. Das heißt Medizin, Pflege, dann medizinnahe Berufe. Das ist was Weibliches, weil es was zu tun hat mit Menschenzuwendung und Liebe und so weiter. Und Männer gehen ins Bergwerk. So, das ist natürlich in dieser Form vorbei, obwohl das auch in diesen Berufen ein immer noch überwiegender Teil von Frauen ist. Aber wenn sich das jetzt so verschieben würde, dann hätten wir eine neue Disparität zwischen den akademischen Berufen, die teilweise identisch sind, übrigens mit Caring, Medizin oder auch Ausbildung, Lehrer, Pädagogen, so, und auf der anderen Seite nicht akademischen Berufen. Das kann nicht das Ziel sein, sondern wir müssen schauen, dass jede Person sozusagen an den geeigneten Platz kommt, unabhängig von ihrem Geschlecht. Das ist nicht eine Frage sozusagen der Benachteiligung, sondern der Verschiebung, wo man überlegen muss, ob die Gesellschaft das so laufen lassen will oder nicht. Das ist noch nicht dramatisch, aber es könnte werden.
Der zweite Punkt, den man sich anguckt, wenn man sagt 1966 5%, jetzt 52% der Schulabgänger, die studieren, kann man sagen, toll, da hat sich doch damals war das so eine Elite, damals durften nur ganz wenige an die Universitäten und heute eine wahnsinnige Demokratisierung der Universitäten. Das ist doch eigentlich, ich ahne aber jetzt, was Sie antworten, so muss man sagen, so wenn man so von draußen guckt, sagt, ist eine gute Entwicklung, aber klar, das führt natürlich dazu, das meinen Sie mit dem Bologna-Prozess, dass die Universitäten, jetzt ganz böse gesprochen, in einigen Bereichen bessere Schulen geworden sind, ne? Also tatsächlich Hochschulen.
Ja, also das ist ja das Resultat nicht nur des Bologna-Prozesses, da hätte man ja nicht mitmachen müssen, sondern das gehörte ja eigentlich zu der Agenda 2010 der damaligen Schröder-Regierung, so etwas mit vorzusehen. Und ich muss einfach den damaligen Akteuren vorwerfen, dass sie die Menschen getäuscht haben. Sie haben so getan, als ob die Bologna-Reform mit der Folge, dass ganz viele Leute studieren, ein Aufstiegsmoment ist, in dem Sinne, früher, siehst du, war das nur eine Elite, jetzt bist du es auch. Aber es ist ja nicht mehr dasselbe.
Das stimmt, ja.
Das ist die Täuschung, die daran stattfindet, weil man ein System übernommen hat aus der angloamerikanischen Welt, in diesem Fall insbesondere aus Großbritannien, was damals noch zur EU gehörte, ein System übernommen hat, wo es gar keine Berufsausbildung gibt. Das heißt, Sie müssen zum Beispiel, ich sage das an einem extremen Beispiel, wenn Sie eine Bude aufmachen möchten in Brighton am Strand, in der Sie Surfbretter vermieten, dann erwartet man von Ihnen, dass Sie einen Bachelor in Surf Management gemacht haben. Diesen kann man tatsächlich machen an der University of Plymouth. Und Sie machen nichts anderes als Surfbretter zu vermieten. So, daran kann man sehen, dass die Akademisierung, über die wir hier klagen, in den angloamerikanischen Ländern gar keine Akademisierung war, sondern es ist immer so gewesen, dass das an Universities, die gar keine Universitäten sind, sondern eben die Schulen, die auf die Highschool oder andere Schulen, Schultypen folgen, dass das da unterrichtet wurde. Wir haben aber das großartige duale Berufsausbildungssystem, dual deswegen, weil es ja gleichzeitig eine praktische Ausbildung in einem Beschäftigungsverhältnis an einem Betrieb enthält und eine schulische Ausbildung in einer Berufsschule. Wir haben dieses großartige System, was eine viel bessere Qualität von Berufsrolleninhabern hervorbringt, als das in dem Bologna-System der Fall sein kann. Und deswegen vom Akademisierungswahn zu sprechen, was ja Nida Rümlin getan hat, ist vollkommen richtig. Es ist ein Wahn in dem Sinne, dass man glaubt, es handelt sich um etwas Akademisches. Die jüngeren Beispiele sind ja zum Beispiel Pflegewissenschaft. Das ist ein Wort erfunden worden, das heißt jetzt Pflegewissenschaft. Oder Hebammenwissenschaft. So, das sind beides sehr hochstehende Berufe, sehr schwierige Berufe, aber die waren davor natürlich an einem Typus von Schulen unterrichtet worden, der nicht Hochschule hieß und man bekam keinen Titel, weswegen meine Lösung immer eine andere gewesen wäre, zu sagen, was spricht eigentlich dagegen, dass die Industrie- und Handelskammern, die ja für die Vergabe der Gesellenprüfung, der Ergebnisse und übrigens auch der Meisterprüfung zuständig sind, was spricht eigentlich dagegen, Ihnen auch einen Bachelor- oder einen Masterabschluss zu geben, damit das Motiv, man will einen akademischen Abschluss haben, damit das mal vom Tisch kommt und dann im Hochschulbereich neu zu differenzieren und zu sagen, das eine ist ein wissenschaftliches Studium, was in Richtung Forschung und Ärzte und so weiter geht. Und das andere ist ein praxisorientiertes Studium, was eher in die Richtung geht, die wir eben mit dem dualen System vermitteln.
Das ist ja ganz, das ist interessant, die Gedanken sind interessant, weil wenn man sich überlegt, die Entwicklung, die Sie eben geschildert haben, 1966 mit 5% beginnend, würde so weitergehen, dann hätten wir irgendwann ja in 10, 20, 30, 40 Jahren, wird wahrscheinlich jeder an die Uni gehen, rein theoretisch, und dann wäre sozusagen ja alles wieder so, wie es vorher gewesen ist, weil dann die Uni eben tatsächlich dieses Differenzierungsmerkmal nicht hätte. Das Problem ist aber doch, dass man heute, wenn man Eltern ist, dass man immer denkt, mein Kind muss ein Abitur haben, vor dem Hintergrund, damit ich ihm alle Möglichkeiten, damit er alle Möglichkeiten hat, und vor allen Dingen, weil die meisten Abitur haben, wäre es ja blöd, wenn mein Sohn, meine Tochter nicht zu den meisten gehört, sondern zu einer Minderheit, die nicht Abitur haben. Das muss man aus den Köpfen erstmal wieder rauskriegen, weil, sagen wir ehrlich, es ist ja gar nichts Schlimmes, kein Abitur zu haben. Man kann auch ohne Abitur ganz tolle Jobs ergreifen, mit denen man übrigens auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Man muss übrigens auch gar nichts können und kann als Influencer heute, als YouTuber Millionär werden, indem man einfach nur Videos macht, wo man irgendwas zusammenschneidet.
Ja, vollkommen richtig. Sie haben den Finger an die richtige Stelle gelegt. Das, was passiert ist, nennt man pfadabhängige Entscheidung. Es ist ein Pfad eingeschlagen worden, aus dem wir nicht mehr rauskommen, dadurch, dass wir immerzu auf die Abschlüsse geschaut haben und auf die Steigerung der Abschlüsse. Daran ist auch die OECD schuld und ihr langjähriger Leiter Schleicher, der immer ein Vergnügen sich daraus gemacht hat, Deutschland vorzuwerfen, dass es zu wenig Akademiker habe. Und dann das unsinnigerweise mit Großbritannien zu vergleichen. Natürlich haben die mehr Akademiker, aber das sind keine in unserem Sinne. Wenn man Surfbretter vermietet, da käme ja auch keiner auf den Gedanken, so das zu tun. Also mit anderen Worten, wir sind jetzt in einem Pfad drin, aus dem wir wieder rauskommen müssen. Oder so lange warten, wie Sie gesagt haben, was ja in der Tat dann das Ergebnis ist. Das kann sich noch eine Ecke hinziehen von 10, 20, 30 Jahren, um dann wieder bei Null anzufangen und zu sagen, jetzt fangen wir mal an zu differenzieren. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir haben wirklich andere Sorgen, als diesen Spaß weiterzumachen. Mit anderen Worten, wir müssen es schaffen, die formale Gleichwertigkeit herzustellen. Eine Meisterprüfung zum Beispiel im Maschinenbau ist um Längen komplizierter als mancher Ingenieursabschluss, den Sie an irgendeiner privaten Hochschule erwerben können. Also die Überheblichkeit, die aus dem akademischen Bereich in Anführungsstrichen da manchmal kommt, ist völlig unangemessen. Denn Handwerker oder handwerksnahe Berufe sind, und wir alle haben entsprechende Erlebnisse, das ist spitze. Wenn Sie Ihren Monteur in Ihrem im Heizungskeller haben,
Ja, Wahnsinn.
Der weiß das, warum. Ja. Diese und jene Werte so und so sein müssen, wo ich dann nur einfach staunen kann. Also mit anderen Worten, ein schweres Plädoyer dafür, diese Berufe ernst zu nehmen und wertzuschätzen und da also sehr schnell umzusteuern. Und aus meiner Sicht, ich neige dann eher zu radikalen Auffassung. Ich meine, die Engländer, um das mal platt zu sagen, haben sich aus dem Staub gemacht mit dem Bologna-Prozess, denn sie haben den eingeleitet in der EU und sind jetzt gar nicht mehr da drin. Und wir haben weiter das Bologna-System, was ja mal gedacht war dafür, den Hochschulraum Europa, so dass es hin und her möglich ist zu studieren, zu erweitern, dass es unkompliziert ist, dass man vergleichbare Abschlüsse hat und die Leistungen, die man, sagen wir, in Montpellier erworben hat, dann auch in Köln verwenden kann. Aber das ist ja gar nicht passiert. Die Zahl derjenigen, die innerhalb Europas hin und her studieren, verschiedene Plätze besuchen, ist gar nicht massiv gestiegen, jedenfalls nicht in dem Maße, in dem man das damals erwartet hat.
Aber wird das nicht trotzdem schwer werden, diesen Weg umzukehren, weil natürlich gerade die ganzen linken Kräfte in der Gesellschaft, und die sind, verbessern Sie mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, aber im Bildungsbereich und Wissenschaftsbereich immer sehr stark, dass natürlich, von denen feiern das viele als Erfolg, guck mal, wie viele Menschen heute studieren können, die früher nicht studiert haben und sehen ja gar nicht, dass es ein Widerspruch in sich ist und dass das System sich langfristig, wenn nämlich alle jetzt studieren, dass dann sozusagen das System sich auf Null gestellt hat. Aber natürlich wird das als Errungenschaft unserer Zeit gefeiert, dass so viele Leute aufs Gymnasium, dass so viele Leute studieren, und dann klopft die Politik sich auf die nicht vorhandenen Schultern und sagt, siehste, das haben wir wenigstens geschafft.
Ich klopfe mir lieber auf die Schenkel und muss mich hin zuzulassen, weil das ist wirklich ein Betrug an den Menschen, ihnen zu suggerieren, dass sie jetzt denselben Status erreicht haben wie diejenigen vor 50 Jahren, die einen Abschluss gemacht haben. Das ist nicht so. Der Abschluss hat sich geändert. Mhm. Die Studiengänge haben sich geändert. Führen Sie sich nur mal vor Augen, dass wir über 20.000 Studiengänge haben. Das ist ja ein Resultat auch dieses Prozesses, wo die jungen Leute gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Und manchmal fragt man sich, ob die Hochschule selber weiß, was sich dahinter verbirgt, weil es ganz einfach ist, als Hochschullehrer zu sagen, ich beantrage hiermit einen eigenen Studiengang, dann möchte ich meinem Hobby nachgehen. Ich mache das bewusst polemisch, weil es das natürlich auch gibt. Nein, wir müssen wieder zurück ein Stück weit. Ich weiß, dass das nicht einfach sein wird und auch nicht so leicht passieren wird, weil es natürlich auch über die Ausbildung hinaus ein bindendes Element in Europa geworden ist, was man nicht unterschätzen soll. Davon gibt es ja verschiedene. Das können jetzt dann vielleicht möglicherweise militärische Dinge werden. Aber hier war es uns natürlich sehr lieb im zivilen Bereich auch ein Bindemittel, was aber die Versprechungen nicht eingelöst hat, die damit verbunden waren, jedenfalls intern nicht. Und ich hasse es, dass den Menschen so etwas vorgegaukelt wird.
Ja, weil das bisher auch niemand so, ich glaube einige, aber Sie haben es klar erklärt, was wäre aus Ihrer Sicht eine gute Studierendenquote? 5% wahrscheinlich auch zu wenig, ja, aber...
Das ist vollkommen klar. Wir müssen es orientieren an der Art der Berufstätigkeit. Mhm. Darf die eines wissenschaftlichen Studiums, muss ich also eine wissenschaftliche Ausbildung haben, um Surfbretter zu verkaufen oder zu vermieten? Mhm. Wurde es ganz klar, nein. So, jetzt müssen wir uns langsam hochhangeln. Brauche ich eine wissenschaftliche Ausbildung, um als Pfleger tätig zu sein? Die Antwort ist nein. Sie müssen eine wissenschaftsorientierte Ausbildung haben. Sie müssen natürlich wissen, wenn Sie alle Hähne zudrehen, bei dem, der in der Intensivstation liegt, dass der dann keinen Sauerstoff kriegt oder sonst irgendwas nicht. Und das bitteschön auch lassen. Und Sie müssen wissen, wie Sie einen Menschen hochheben können, weil ihm sonst irgendwas bricht oder sonst wie. Also mit anderen Worten, wissenschaftsorientiert heißt, es darf nichts unterrichtet werden, was vom Stand der Wissenschaft aus falsch ist. Aber es muss nicht wissenschaftlich sein, so als ob ich selber ein Forscher werde. Die Universität ist eine Forschungseinrichtung. Aber bei aller Liebe, ein Pfleger muss nicht forschen können. Und eine Hebamme auch nicht. Aber sie muss sehr viel wissen und darf nichts falsch machen vor dem Hintergrund des Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und diese Unterscheidung zwischen wissenschaftlich und wissenschaftsorientiert, die wird verschliffen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man denkt, und das sind wir wieder bei dem Pfad, dass man denkt, wenn man eine wissenschaftliche Ausbildung hat, die so heißt, dass man dann auch mehr Geld verlangen kann. Das ist in der Tat natürlich ein Automatismus, der damit eingeleitet wird. Und deswegen haben natürlich auch Arbeitnehmervertreter genau diesen Weg gewählt, der übrigens in den 20er Jahren im Bereich der Schule gewählt wurde, als man die damals noch nicht übliche akademische Ausbildung von Volksschullehrern dann akademisiert hat und gesagt hat, die brauchen eine wissenschaftliche Ausbildung. Und dann ging es natürlich los mit den Geldforderungen.
Was sagt man jetzt seinem Sohn oder seiner Tochter, Abitur machen, auf jeden Fall oder egal?
Ja, versuchen auf jeden Fall, denn der Sohn, die Tochter kann ja an dieser Entwicklung nichts ändern und man muss darauf einstellen, dass das noch lange so bleibt. Aber der entscheidende Schritt ist ja dann, was kommt dann? Ich will heute etwas tun, was man übrigens in den 60er Jahren auch häufig gesagt hat. Mach eine Lehre erstmal. Die Leute sind ja jung genug, das machen sie. Mach eine Lehre, sagen wir jetzt mal eine Banklehre, um einen klassischen Bereich zu nehmen, wo das immer schon üblich war, und studiere dann Betriebswirtschaft. Das kann man natürlich auch in anderen Bereichen machen. Und die Beschäftigungswahrscheinlichkeit oder dass man sich das aussuchen kann, wo man arbeitet, steigt natürlich mit der Praxiserfahrung, die man möglicherweise als jemand erworben hat, der als Auszubildender oder Auszubildende diesen Beruf erworben hat.
Und sie steigt sowieso mit der demografischen Entwicklung. Da fällt mir ein, wir müssen demnächst mal sprechen. Das fand ich interessant. Ich hatte neulich einen Vortrag gehört über die Generation Z. Und dann kommt ja die Generation Alpha. Das sind die ab 2011. Und wie sich die eigentlich so radikal unterscheiden, ist ein anderes Thema. Machen wir in einem der nächsten Male. Lieber Herr Jensen, hätte ich beinahe gesagt. Lieber Herr Lensen, bis dahin. Tschüss.
Ja, tschüss, bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.